Wir haben ein schönes, großes Thema vor. Alex beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit der Geschichte des Rundfunks und des Radios und der freien Radiobewegungen. Genau, und das soll unser Thema heute sein. Hallo Alex, kannst du mich hören?
Moin Moin, alles gut.
Alles gut, wunderbar. Erste Frage, lieber Alex, wann kamst du denn auf die Idee, dich mit dem Thema Radiogeschichte, Rundfunkgeschichte zu beschäftigen?
Tatsächlich aus der Praxis. Also ich komme aus den Gefilden des freien Radios in Halle vor allem, habe da mit 17, 18 angefangen, wie ich glaube so viele. Bin so ein bisschen hängen geblieben, habe dann alles Mögliche gemacht in Halle für freie Radios, also so von Sendungsproduktion zu Programmzeitung mit in der Redaktion gemacht, zu tagesaktuelle Redaktion koordiniert, viel moderiert, Morgenmagazine, Mittagsmagazine, dann auch so auf ja, so institutioneller Ebene, Vorstand und so weiter. Und da kam irgendwann auch der Gedanke, okay, man möchte das, was man da so tut, vielleicht auch ein bisschen theoretisch fassen können, also so ein Interesse an der Radiotheorie und auch an der eigenen Geschichte, also an der Geschichte der eigenen Radios, der freien Radios, von denen es ja mittlerweile fast 40 Initiativen in Deutschland gibt. Und da bin ich auf Dinge gestoßen, die a, wissenschaftlich überhaupt gar nicht auftauchen, weil sie keine Rolle spielen, weil sich kaum jemand bisher damit beschäftigt hat, was auch daran liegt, dass so das Radio relativ flüchtig ist und sagen wir mal so eine Aufnahme von 1980, die über 10 Minuten illegal gesendet wurde, jetzt nicht so einfach in Archiven zu finden ist, wie wenn man zum Beispiel ein Buch geschrieben hat oder ähnliches. Also so ein Interesse an etwas, wo ich das Gefühl hatte, das hat sich jetzt noch niemand angeschaut. Und dann bin ich relativ schnell dahinter gekommen, dass eigentlich diese 100-jährige Radiogeschichte in Deutschland auch eine 100-jährige Geschichte des Versuchs, sich des Radios anzueignen, darstellt. Und da kommt man dann auf genau. Arbeiterradio, 20er Jahre und auf verschiedene Momente, wo Leute festgestellt haben, an sich würden sie das Medium nutzen, können es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht und sich dann überlegt haben, wie gehen wir mit diesem Umstand um. Und das war so ein bisschen der Beginn meiner dann ja auch wissenschaftlichen Auseinandersetzung, also das Ganze mündet in einer Dissertation, fußt auf der eigenen Praxis und dem Interesse einer historischen Auseinandersetzung zur eigenen Praxis auch ein bisschen auf die Spur zu kommen.
100 Jahre Radio bedeutet 1923, dass du dort den Anfang setzt. Man könnte ja den Anfang auch noch anders setzen. Was ist dein Ausgangspunkt da? Also ich bin ja selber auch jemand, der mal Geschichte studiert hat und ich habe irgendwie im Kopf, naja, also mindestens seit der Kaiserzeit haben wir Versuche, wenn nicht auch zum Teil Umsetzungen mit dem Medium Radio.
Natürlich, der Ansatz zu sagen, jetzt 2023 jährt sich das zum 100. Mal, ist tatsächlich der Beginn, der Start des regulären Rundfunkbetriebs. Das heißt, am 29.10.1923 gibt es so etwas wie eine erste reguläre Sendung. Und natürlich, Klammern, es gab vorher auch immer Versuche, also es gab schon im Ersten Weltkrieg im Umfeld von Hans Bredow Versuche, dass man Soldaten informiert, meist in der Regel mit Musikbeschallt. Das gab es natürlich, ist aber mit dem, was ich als Rundfunkbetrieb fassen würde, nicht wirklich in Einklang zu bringen, sondern zeigt eher, dass man es mit den Anfängen des Rundfunks mit etwas zu tun hat, was sehr stark verbunden ist, a, mit Militär, wie bei vielen technischen Innovationen steckt militärisches Interesse dahinter, also die schnelle Informationen über eine große Entfernung 1:1. Und das irgendwie hinzubekommen, ist aus militärischer Sicht sehr spannend. So war das auch in dem Fall und das verbindet sich in dem Moment beim Rundfunk wie bei vielen Technologien auch mit einem wirtschaftlichen Interesse. Telefunken ist so das große, die große AG dahinter mit viel Geld und da auch mit einem staatlichen Interesse gefördert. Deswegen mache ich 1923 quasi da den Punkt zu sagen, okay, hier gibt es im Foxhaus in Berlin zum ersten Mal eine an auch viele erstmal gerichtete Ausstrahlung. Hier in Klammern, das stimmte natürlich nicht, weil kaum jemand hatte Rundfunkgeräte.
Genau.
Um nicht zu sagen, eigentlich hat das fast niemand gehört. Das entwickelte sich erst so allmählich. Man musste Prüfungen ablegen. Wer hat diese Prüfung abgelegt? Das waren in der Regel bürgerliche Kreise, eher die oberen, sagen wir mal 100.000, die das sehr spannend fand und sich auch leisten konnten. Und da gab es dann wiederum eine Entwicklung, eine Bewegung von Leuten, die sich das nicht leisten konnten und dann selbst aneignen wollten. Und das hieß am Anfang erstmal ganz viel selber basteln.
Das führt dann relativ schnell, glaube ich, auch in die Geschichte und der Aneignung, der freien Aneignung, der freien Radiobewegung. Wo würdest du das ansetzen? Das ist den Versuch alternativer, freier, ziviler Aneignung des Mediums Radio gibt. Also würdest du sagen, das gibt es von Anfang an Versuche und die haben es halt erstmal nicht geschafft, sozusagen gehört zu werden, oder kommt das erst sehr allmählich hervor?
Also wenn wir uns auf Deutschland mal konzentrieren, und es weltweit gibt es da natürlich noch viele Abzweigungen und auch Momente, die schon früher sowas wie Selbstorganisierung im Sinn hatten, also zum Beispiel auf Schiffen der amerikanischen Soldaten, die dann schon in den 1910er Jahren sich einfach Musik gegenseitig vorgespielt haben, um ihrer Langeweile auf so Militärschiffen ein bisschen zu entkommen und dann eben auch das kommentiert haben und so weiter. Wenn man sich auf Deutschland beschränkt an dieser Stelle, machen wir mal aus einfach Zeitgründen, geht es relativ schnell. Also 1924, ein paar Monate später, im April 24, gründet sich dann auch schon mal so ein sogenannter Arbeiterradio-Club, wie ein Verband. Und man hört es schon am Namen, das sind eher diejenigen, die sich selbst als, heute würde man Lohnabhängige sagen, als Arbeiter, Arbeiterin sehen, die also jeden Morgen vor die Frage gestellt werden, wie können sie eigentlich ihre Miete zahlen und ihr Essen zahlen und ihre wahre Arbeitskraft, sagt man da im linken Jargon, verkaufen müssen. Die organisieren sich und tatsächlich aus dem Motiv heraus, na, wenn das jetzt hier der Arzt und der Rechtsanwalt und der Stadtverordnete versucht, mit dem Empfang des Radios, dann machen wir das auch, aber wir können es uns nicht leisten. Das heißt, wir organisieren erstmal Bastelstuben, also in zum Beispiel den Häusern der Sozialdemokratie, den Häusern der KPD oder auch anderen Organisationen, bieten wir einmal in der Woche an, kommt, wir basteln uns einen Radioempfänger. Und das organisiert sich relativ gut. Es gibt in kürzester Zeit in 150 deutschen Städten solche Arbeiterradioclubs. Und wenn die dann einmal diese Geräte gebastelt haben, dann hören die natürlich auch irgendwann das, was kommt. Und das führt dann zu so einer zweiten Phase. Also nachdem sie sich die Geräte gebastelt haben, umgehen, dass sie viel Geld dafür zahlen müssen, dass sie Prüfungen ablegen müssen, um überhaupt hören zu können, dann stellen sie fest, huch, was kommt denn da? Und das hat wenig mit deren Lebensrealität zu tun. Also sprich, das ist so Militärjargon, Marschmusik, Ansagen von oben. Und da gibt es dann so langsam die Ideen, okay, wie könnte denn ein Programm aussehen, was viel näher an unserer Lebensrealität, an uns dran ist. Und dann gibt es die ersten Versuche, das eben auch selbst zu machen, also selbst Programm zu machen. Und hier spaltet sich das, wie so oft in der Arbeitergeschichte, zwischen denen, die sagen, okay, wir versuchen mitzuwirken, also die diversen Sender, die sich gründen in der Zeit Mitte der 20er Jahre in Frankfurt zum Beispiel, in Berlin, in Leipzig, in Hamburg und so weiter, versuchen einfach da mitzuagieren, also über Gremienarbeit zum Beispiel, die SPD versucht das vor allem, einfach mitwirken zu können, in die Sender hineinzukommen, unsere Inhalte setzen zu können. Und es gibt die andere Fraktion, die sagt, das ist illusorisch oder das ist unwahrscheinlich, dass wir da häufiger zu Wort kommen. Und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zu den Niederlanden. Da gibt es sehr früh einen Gewerkschaftssender, gibt es auch in den USA sehr früh Gewerkschaftssender. Das gibt es in Deutschland alles nicht. Und die sagen, wenn wir da mal 5 Minuten zu Wort kommen, das ist sehr marginal im Vergleich zu all dem anderen, was so passiert. Lass uns doch lieber drüber nachdenken, eigene Sender zu initialisieren. Und so trennt sich das dann quasi in, wenn man so will, einen eher sozialdemokratischen Flügel und einen nicht sozialdemokratischen Flügel, die sagen, nee, wir probieren es mit eigenen Sendern. Und da beginnt das, was man illegales Radio heute auch bezeichnen würde.
Und da hake ich jetzt nochmal ein. Also wenn ich jetzt richtig mitgehört habe, würdest du das quasi ab 1924 erste Versuche und also nicht nur zu hören, sondern selbstbestimmt zu hören, vielleicht in so Arbeiterclubs und eben Kneipen, denke ich mal, der Arbeiterschaft. Ab wann dann, ist es 25, 26, 27, wann fängt das an, der Versuch quasi eigenes Programm gestalten zu wollen?
Also die Nachweise, eigenes Programm zu gestalten, kommen dann noch ein bisschen später. Also auch da ist, muss man gucken, was die Quellenlage ist. Es gibt so ein paar herausgehobene Beispiele. Da kann man sich dann die entsprechenden Zeitungen angucken und da wird dann also ein Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt, 1931 gibt es relativ viele Sendungen, zum Beispiel in Berlin, von Leuten, wo es um heute, sagen wir dazu, Entmietungen geht. Also Leute können ihre Miete nicht zahlen und sollen geräumt werden, sollen ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihre Mietwohnungen räumen. Und da gibt es mehrfach Sendungen, zum Beispiel in Berlin, in Neukölln, im Wedding, wo dagegen versucht wird, aufzubegehren, wo sich versucht wird, da zu organisieren und zu sagen, okay, hier soll es eine Räumung geben im Haus XY, kommt vorbei und das wird gesendet. Das ist natürlich alles nicht erlaubt. Das heißt, die Leute, die das machen, kriegen dann nicht nur Gerichtsprozesse, weil sie ihre Wohnungen nicht regulär verlassen, die sie nicht bezahlen können, sondern die kriegen dann auch Gerichtsprozesse, weil sie dann das sogenannte Fernmeldeanlagengesetz, Paragraph 15, was 1928 eingeführt wurde, beugen. Also ein Gesetz, was sagt, niemand außer Staatsseite darf Rundfunk betreiben.
Dann haben wir aber ein sehr, sehr kleines Zeitfenster. Wenn du sagst 33 ist ja schon die Machtergreifung und dann ist ja aus. Für viele Jahre letztlich ist dann aus mit der Selbstbestimmtheit. Das ist ja ein sehr kleines Zeitfenster, wo eigentlich diese Lernprozesse stattfinden können, ja, sowas in die Hand zu nehmen. Und du sagst, das waren jetzt Berliner Beispiele, interessanterweise, und mit sehr modernen Themen, die haben wir jetzt heute ja auch im Programm, ne? Die ganze Immobilienproblematik. Wie konnte sich das dann weiterentwickeln? Also sind das nur kleine Inseln gewesen, wo man so Versuche gemacht hat? Oder konnte sich daraus mehr entwickeln andernorts? Du hast Parallelbeispiele gebracht von demokratischeren Kulturen. Niederlande hast du ja vorhin genannt. Ne? Interessanterweise, ein bisschen erstaunlich, aber auch vielleicht doch logisch, amerikanische Beispiele.
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also auch die 20er Jahre, das ist nochmal ein bisschen differenzierter. Klar, wenn man sich die Regierungsbildung anguckt, es gibt 28 zum Beispiel eine SPD-Regierung. Man sieht da auch tatsächlich, dass sich der Rundfunk da auch öffnet für nicht nur sozialdemokratisch, inhaltlich politische Positionen, sondern dass in den Funkhäusern durchaus experimentelle, teilweise avantgardistische Hörspiele gesendet werden, dass Leute wie Bertolt Brecht, Walter Benjamin, die kommen tatsächlich nicht ganz zufällig in einigen Sendern zu Wort und die sich natürlich auch sich einen Kopf machen, wie könnte man dieses Medium ansetzen oder einsetzen, wie könnte man am Medium ansetzen. Also das passiert natürlich parallel, wird aber unterbrochen spätestens 31, 32. 32 ist quasi ein protofaschistisches Gesetz im Rundfunk Deutschlands schon erlassen worden. Also diese Machtergreifungsthese 33 haut im Rundfunk auch nicht so richtig hin, weil das eigentlich schon den Weg geebnet hat für ein sehr staatlich ausgeprägtes Radio, was eh schon sehr staatsnah, zu weiten Teilen nationalistisch, zu weiten Teilen, nennen wir es mal, arbeiterfern war. Also vielleicht von der Zahl verglichen mit anderen Arbeiterorganisationen, man hat schon hohe fünfstellige Mitgliedszahlen bei diesen unterschiedlichen Verbänden. Also es gibt eine Spaltung dann der Arbeiterradio Bund, Arbeiterradio Club, wie er sich dann auch nennt, spaltet sich Arbeiterradio Club auf der einen Seite, auf der anderen Seite einem kommunistischen Freien Radiobund. Ja, auch da ist die Nähe zum heutigen Freien Radio auch ganz interessant. Das ist quasi der kommunistische Verband, ja, der sich vor allem in Berlin durchsetzt. Deswegen vielleicht auch die Berliner Beispiele. Die haben dann anderes auch im Sinn. Also die sind da deutlich radikaler unterwegs. Also vielleicht zwei, drei Beispiele einfach mal so genannt. Es gibt eine Rede von Hindenburg, Silvesteransprache, 31, 32. Und da gibt es halt Leute dieses Freien Radiobunds, die kappen einfach die Leitung, also sind selbst Rundfunktechniker, kappen die Leitung und machen eine eigene Ansprache. Was für ein großes mediales Echo sorgt, dass dann auf einmal nicht mehr Hindenburg ein frohes neues Jahr gewünscht hat, sondern die Ansprache eine andere war. Anderes Beispiel, schon in der Phase, wo sich SPD und KPD gar nicht mehr grün waren, gibt es einen Redakteur des sozialdemokratischen Blattes Vorwärts, der sollte eine Rede halten 1929. Der wird entführt von Leuten des Freien Radiobundes, also von kommunistischer Seite, wird dann mit dem Auto ein bisschen durch Berlin und Potsdam, geht es auch ein bisschen gefahren, 3 Stunden, und an seiner Stelle geht einfach jemand anderes in das Sendestudio, sagt, ja, ich bin der Vorwärtsredakteur, der es nicht ist, und sendet dann eben 15 Minuten was völlig anderes. und spricht sich fernab der SPD-Position für ganz andere Dinge aus. Was die Techniker ein bisschen irritiert hat, die geben dann zu Protokoll, das Programm war ja interessanter, als wir dachten. Auch das ist so eine medial dann natürlich aufgegriffene, die Leute werden dann vor Gericht gestellt und so weiter und so fort. Also das sind so ein bisschen, sagen wir mal so, bemerkenswerte Momente. Was dann aber auch versucht wird, ist, gleichzeitig gibt es Radio Moskau, ja, also von der Sowjetunion, die deutschsprachiges Programm auch senden. Großes Problem für die deutsche Regierung zum Beispiel, gibt mehrere hunderte Seiten füllende Aktenbestände, die nur darüber Auskunft geben, wie furchtbar die das fanden, dass auf einmal die Sowjetunion 1929, 30 deutschsprachiges Programm, was man in Deutschland gut hören konnte, einsetzt. Und da organisieren die wiederum einfach gemeinsames Hören. Also Berlin mit 1000 Leuten, diversen Rundfunkempfängern und dann hört man das gemeinsam und spricht dann darüber, was man gehört hat. Also quasi von außen. Ähnliches gibt es auch über den von mir schon erwähnten niederländischen Sender, der auch gewerkschaftsnah sozialdemokratisch, auch da gibt es so Hörabende, was man in Deutschland empfangen kann. Das ist deutschsprachiges Programm hin und wieder und dann diskutiert man drüber. Also sowas gibt es auch vor 33 immer mal wieder. Letztendlich, du hast es gesagt, fällt dann der Rundfunk 1932 in deutsch-nationale, schon in nationalsozialistische Hände. Sehr schnell, 1933, wird der Freie Radiobund verboten. Kurze Zeit später auch der Sozialdemokratische Verband. Leute werden verhaftet. All das wird illegalisiert, wird verboten. Gleichzeitig gab es dann auch zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg in den 30er Jahren sehr viel Rundfunk, was auch nach Deutschland sendete. Ja, es gab in nationalsozialistische Gesetze, die das Hören, allein das Hören von zum Beispiel BBC oder Radio Moskau verboten haben, unter Strafe gestellt haben. Es gibt Gerichtsprozesse, es gibt mit Ende des Krieges mehrere Todesstrafen, weil Leute, zum Beispiel Soldaten, sich selbst bemächtigt haben, ihre Rundfunkgeräte und Sender initialisiert haben und zum Beispiel zum Desertieren aufgerufen haben. Da gibt es mehrere Urteile, dass die Leute, die das gemacht haben, quasi dann ermordet wurden. Also so eine mit Rentenstrafen versehene Praxis gibt es auch zwischen 33 und 45 in Deutschland. Ab 45 ist es schon auch nochmal interessant, ja, weil dann wird erstmal gesagt, niemand abseits der Alliierten kann senden, relativ nachvollziehbar, weil der Rundfunk war ja nationalsozialistisch. Bis in den Mai 1945. Und dann kommen in der Regel erstmal exilierte Leute, also Leute, die vor dem Nationalsozialismus geflohen sind, aus politischen Gründen, zum Beispiel auch aus antisemitischen Gründen, die werden häufig eingesetzt in den wieder aufgebauten Sendern, was manchmal auch ein bisschen länger dauert. In Hamburg ist es vielleicht ein Beispiel, da ging es recht schnell, weil das der einzige Sender war, der nicht zerstört war. Und dann gibt es sowohl alliierte Streitkräfte als auch Leute, die aus dem quasi zum Beispiel amerikanischen, britischen, französischen Exil kommen. Die versuchen dann Rundfunk aufzubauen, der nicht nationalistisch ist, der antifaschistisch ist und das zumindest bis 47, 48, bis der Kalte Krieg ein bisschen anders daherkommt, durchaus mit einem linken Einschlag, wenn man das heute so begreifen würde. Also da sind Programme, die es dann mit dem Kalten Krieg 48, 49 nicht mehr gibt. Also bis 47, 48 gibt es Sender, wo sehr viele linke, kommunistische teilweise Akteure auch in den Westzonen senden. Das endet natürlich abrupt, als sich der Kalte Krieg zuspitzt. Da vielleicht als Beispiel, was es da für selbstorganisiertes Senden vor allem gab. Ein Großteil, was zum Beispiel 47, 48 illegal passiert ist, sind Meldungen über Schwarzmarktaktivitäten. Also so, ne? Bedürfnisbefriedigung, Nahrung, alltägliche Sachen, die nicht mehr existieren. Das wurde tatsächlich viel über Rundfunk geregelt, illegal geregelt. Ich habe eine Quelle, die ich vielleicht mal zitieren kann aus dem Kopf. 1947, es gibt allein im größeren Gebiet um Berlin 700 kurzzeitig tätige Sender. Das sind einfach Leute, die das hinkriegen, oft natürlich auch ein Interesse haben, weil sie Dinge verkaufen wollen. Ja, das ist so ein bisschen, hat so Anfänge von Kommerzialisierung, aber es sind Hinweise auf Schwarzmarktaktivitäten. So, und da kann man überlegen, okay, wie selbstorganisiert ist das? Aber das läuft nebenher, wird ein bisschen reguliert, natürlich durch eine allmählich sich verbessernde Versorgungslage. Aber auch dadurch, dass zum Beispiel 49 ein Gesetz kommt, was sowas wie Amateurfunk erlaubt, also das gab es ja auch, ja, was Wiederübertragung von Inhalten meint, 49 wird das dann wieder möglich, dass man Amateurfunk, ja, kennt man ja diese Funksprüche, und man überlegt dann möglichst weit an Leute, die das ähnlich machen, heranzukommen. Und das war es dann aber auch. Das wird legalisiert 1949 und das führt dazu, dass die illegalen Aktivitäten geringer werden, aber allmählich abgelöst werden von, nennen wir es mal, jugendlichem musikalischen Interesse. 50er Jahre, muss man sich klar machen, ist Radio das Medium schlechthin?
Eben, genau. Also vielleicht hake ich da nochmal ein. Also Kontext, den ich selber mitbekommen habe, ist natürlich, ich bin in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Einfach Musik, ja, amerikanischen Sender und die entsprechende Rockmusik. Dann gab es einen kleinen Ort, wo ich eine Weile gelebt habe, Friedberg, Hessen. Und in diesem Ort war eine ganze Zeit lang Elvis stationiert. Und du kannst dir vorstellen, da gibt es heute noch jede Menge Clubs, die sich einfach darauf beziehen. Ja? Und ja, also das hat natürlich ganze Generationen da geprägt. Stark jetzt hier in dem Fall, also amerikanisches Radio. Ich habe auch eine Weile in Tübingen gelebt, das war französischer Sektor. Dort hat man den Effekt in dieser Massivität nicht, aber auch eine Kulturbeeinflussung der Gestalt, dass es tatsächlich kulturelle Debatten, intellektuelle Debatten gab, ja, die eben auch nicht so üblich gewesen waren, die dann übers Radio da gekommen sind und woran sich eben die Generation meiner Eltern lebhaft erinnert dafür interessiert hat. Also das war einfach etwas, was so ein bisschen rausgefallen ist aus dem, was im üblichen deutschen Radio eben lief, ja. So, genau, jetzt das Ohr in Berlin hatte ich natürlich nicht. Ich bin ja diesseits der Mauer aufgewachsen sozusagen. Ja, deswegen, die Berliner Situation ist natürlich nochmal in sich total komplex, weil du ja vier Sektoren hast und die alle mit ihren Sendern da arbeiten und dann noch das Drumherum, was du jetzt auch noch schilderst, diese ganzen spontanen Initiativen. Also ich würde mal denken, dass das ja auch nur in einem bestimmten Zeitfenster so möglich war. Also gar nicht so lange vielleicht in den, von wann bis wann in den 50er Jahren, diese Vielfalt da in und um Berlin.
Ja, das war tatsächlich ein Beispiel eher so Ende der 40er Jahre schon. Die zum Beispiel britischen oder amerikanischen Soldatensender, die du ansprichst, ja, also das ist natürlich so das Paradebeispiel, das ist eine ganz andere Musik als das, was vor 45 zu hören war im deutschen Radio, völlig klar, ist aber auch andere Musik, die Mitte der 50er in den dann existierenden Öffentlich-Rechtlichen, die ARD hat sich dann mittlerweile auch gegründet, tatsächlich auch von vielen, vielen deutschen Hörern nicht gewünschte Musik. Ja, da gibt es rassistische Ausfälle gegenüber, wenn man da mal Jazz spielt, bei so zum Beispiel in Tübingen oder in Baden-Baden und so weiter.
Baden-Baden ist das Oberbeispiel, genau, mit dem Jazz. Frankfurt am Main natürlich auch, klar. Aber Baden-Baden, ja, mit Joachim Ernst Behrendt, also ja, bestimmte Köpfe, die natürlich dann auch manchmal für Jahrzehnte die ganze Radiolandschaft prägen können.
Aber da hast du als Alternative tatsächlich vor allem die Militärsender, also die alliierten Militärsender, die völlig andere Musik spielen und die, ich glaube, vor allem für eine städtische Jugend Mitte der 50er schon sowas sehr, sehr, sehr Attraktives einfach spielen. Ja, Musik, die Rock'n'Roll zum Beispiel einfach transportiert. Und da beginnt dann etwas, was ich vielleicht als Musikpiraten bezeichnen würde. Viele Jugendliche, oft sind es Männer tatsächlich, junge Männer, es ist auch sehr männerlastig in der Zeit, was so dieses Illegale machen angeht, beginnen dann ihre eigenen Sender zu organisieren, weil sie eben das Gefühl haben, okay, die Musik, die man hier so im deutschen Radio hört, Mitte der 50er, im Westen vor allem, aber nicht nur, das ist nicht das, was wir hören wollen, das ist nicht das, was wir selbst hören. Und die beginnen dann Musikausstrahlung hier und da kommentiert zu spielen, mal für die eigene Klasse. Ja, da sagt man dann hier, heute 15 bis 17 Uhr mache ich wieder meinen Sender, hört mal hin. Manchmal aber auch mit einem größeren Sendungsbewusstsein. Und das bringt dann die Post tatsächlich auf den Plan, die ja sagt, Moment mal, das ist nicht erlaubt, hier selbst organisiert. Und da gibt es auch einige hundert Gerichtsurteile, die bewegen sich so im Rahmen von, hier muss mal jemand 150 D-Mark, was auch nicht so wenig war in der Zeit, 150 D-Mark bezahlen. Es gibt aber auch, wenn dann die Leute das nicht bezahlen können, Gefängnisstrafen dafür, also für das bloße Ausspielen von Musik. Das gibt es vermehrt tatsächlich in den 50ern. Und dann beginnt noch was, was man so als internationales Piratenradio-Phänomen kennt. Also die sogenannten Seesender, die zum Beispiel Skandinavien, aber auch dann Großbritannien bespielen mit Popmusik, die es einfach nicht in den öffentlich-rechtlichen Sendern der jeweiligen Länder gab oder den staatlichen Sendern der jeweiligen Länder gab. Und das gibt natürlich auch so einen Ruck, also nicht nur in der BRD, nicht nur in Westdeutschland, auch in Ostdeutschland. Ich habe mal ein Beispiel, um zu zeigen, dass das eben nicht nur ein Phänomen des Westens war. 1967, das sind 13-, 14-Jährige, die in einem Ortsteil von Leipzig, der heißt Paunsdorf, ihren Sender gemacht haben. Die haben das genannt Senderfreies Paunsdorf, SFP abgekürzt, so ein bisschen auch eine Annäherung an den Senderfreies Berlin, den es damals gab.
Und nun bringen wir einen Hit von den Beatles, und zwar haben wir hier Misery. Misery, geschrieben von Lennon und McCartney, spielen wir ihn jetzt auf unserem Studiotisch an. Viel Spaß! The world is treating me
bad. Also als ein Beispiel, das gesendet 1967, also Mitte der 60er, kleinen Sprung schon gemacht. Das ist eine Phase, wo in Leipzig es Demonstrationen gab, oder was heißt Demonstrationen, Zusammenrottungen hat die Stasi das genannt, von Beat-Fans, Jugendlichen, die ein bisschen andere Musik hören wollten als DDR-Schlager. Und sowas am Beispiel der DDR gibt es auch einige hundert Male dokumentiert in den entsprechenden Stasi-Akten, so in der Zeit 60, 70er Jahre.
Also kann man fast von einem kleinen Massenphänomen sprechen. Also ich hatte ja vorhin versucht, so ganz vorsichtig zu fragen, wie lange gibt es ein offenes Zeitfenster? Ich habe am Beispiel Berlin gefragt, aber wenn man jetzt einfach mal DDR und Ostdeutschland denkt, es war ja doch, denke ich mal, einfach relativ klar, dass die Partei versucht, schnell die Hand drauf zu bekommen, was eben gesendet wird und wie gesendet wird. Wenn ich jetzt das richtig verstehe, dieses schöne Beispiel von 1967, haben sie es quasi 10 Jahre später, ist immer noch nicht voll im Griff sozusagen von oben her. Also selbst unter DDR-Bedingungen.
Tatsächlich ist die Realität nochmal widersprüchlich, also dieses einfach DDR-Bashing-Bild ist ja das, sagen wir mal, herkömmliche Bild, oh Gott, das kann es doch gar nicht in der DDR gegeben haben. Jugendliche, die das für sich selbst machen, und dann werden sie auch noch dabei erwischt. Und wenn sie das werden, sind die Strafen zum Beispiel sehr unterschiedlich. Also das ist von Aussprache mit Mutti und dem Ausbildungsleiter, und das war's dann. Ja. Und da sagt man mal, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Zu, und dann wird es ein bisschen haariger, ja, also zu durchaus auch Leute dürfen nicht mehr auf die Schule gehen, zu, und das ist dann später der Fall, ja, also vor allem 70er, 80er, okay, du hast es gemacht, wir haben hier dich quasi enttarnt, also wir haben ja auch den Mitschnitt der Sendung, die du gemacht hast, du kannst jetzt hier unterschreiben, bist also Mitglied bei unserem Verein, sprich Stasi, oder du kriegst ein wirkliches Problem. Also das ist oft die Lösung gewesen, wenn Leute dabei erwischt wurden in der DDR, ist das quasi das andere Extrem der Lösung. Aber es gibt eben auch Fälle, wo, ja, war ja nur ein bisschen Musik und so ein bisschen, ja, war jetzt englischsprachig, aber er macht es ja nicht nochmal. Das gab es eben auch. Ein Beispiel, ich habe nochmal einen O-Ton für jemand, der die zweite Variante abbekommen hat, nämlich das Schreiben bei der Stasi zu sein, den gibt es in Halle. Den habe ich vor einigen Jahren auch nochmal interviewt, deswegen kommt er gleich nochmal.
Oh, schön.
Also erstmal der O-Ton quasi, wie das damals klang, in dem Fall 1976 in Halle, und dann so ein bisschen seine Einschätzung auch noch zu hören.
I'm coming home, und das können wir auch sagen. Wir kommen zu euch nach Hause. Über unseren Sender und euer Radio. Über unseren Umsetzer, auf der Frequenz 780,5 MHz, das ist der Anfang des UKW-Bandes, Kanal 1. Und auf der Frequenz 100 MHz, das ist das Ende des UKW-Bandes, auf Kanal 43. Wir kommen zu euch nach Hause. Dreht ruhig euer Radio auf, die Musik lohnt sich.
Ich habe mich dann darum gekümmert, dass so dieses Einblenden und Ausblenden der Sprache möglichst rasant passiert. Weil das kannte ich als Vorbild. So haben die das drüben im Westradio gemacht. Das musste natürlich auch so sein. Wir haben einfach angefangen, haben ursprünglich versucht, einzelne Titel anzusagen. Und das hat dann aber nicht funktioniert, weil Eckhardt über seine Aufnahmen kein Buch führte. Der konnte also nicht sagen, was da jetzt als nächstes kommt. Und das wäre technisch sehr schwierig geworden. Wir hatten nur ein Tonbandgerät zum Abspielen und mussten also ein vorgefertigtes Band mit all seinen möglichen kleinen Fehlern, Dropouts, also die Stelle, wo plötzlich das Magnetische im Band fehlt, da ist dann kurz Ruhe, oder aber wo bei der Aufnahme zu spät eingeschaltet worden ist oder wo beim Ende einer Aufnahme das erste Wort des Sprechers noch zu hören ist, weil die Ausblende nicht geklappt hat. Und solche kleinen Schwierigkeiten haben wir drüber hinweggesehen.
Keine Angst, es geht weiter.
Also das mal als Beispiel von so einem Piratensender 1976.
Ja, wunderbares Beispiel, weil das, so wie es schildert, fast unseren Alltag wiedergibt.
Dann kommen nochmal die dazu, die jetzt die Behörden nicht erwischt haben. Und das sind mit Sicherheit auch nochmal einige. Allein ich habe ein Dutzend Menschen gefunden, die gesagt haben, ja, das habe ich auch gemacht, so in meiner Schulzeit. Klar, die Musik ausgespielt und das wusste schon das ganze Dorf oder das wusste schon die ganze Klasse und das war auch ganz schick, weil dann konnte ich nämlich dem Mädchen, was ich total toll fand, konnte ich schon sagen, du, heute 15.15 Uhr, da kommt ein Gruß an dich und dann kam halt Chatham oder so, ne, und so weiter. Und das ist ein verbreiteteres Phänomen, als man, glaube ich, erstmal annimmt und hat schon so eine Eigensinnigkeit, jugendliche Eigensinnigkeit, die jetzt eben auch existierte, auch im Osten. Das, was wir eben gehört haben, ne, 76 das Beispiel, und das kam drüben im Westen, gab es natürlich auch einen Umschwung in den öffentlich-rechtlichen Sendern. 68 hat da auch einiges bewirkt, auch musikalisch ging da schon ein bisschen was anderes. Auch inhaltlich gibt es eine Menge öffentlich-rechtliche Sendungen, die wir heute im freien Radio laufen lassen können, wo die CDU sich nicht ohne Grund, würde ich sagen, aufregt über den Rotfunk. Ja, das ist ja die Beschreibung zum Beispiel des WDRs immer gewesen. Und auch einer der Gründe, warum dann das Privatkommerzielle eingeführt wurde als CDU-Initiative, dass das eben nicht nur öffentlich-rechtlich und die stehen auch noch auf der Seite der Demonstrierenden in Gorleben, das geht ja gar nicht.
Wunderbares Beispiel. Ich würde jetzt, also das wäre jetzt meine nächste Frage eigentlich geworden, weil, also wenn ich meine eigene Biografie mir irgendwie angucke, dann war ich eben Jugendlicher in den 70er Jahren. Und hatte zum Beispiel einen Bezug, auch Hörbezug zu Radio Dreieckland, und zwar zunächst einmal zu der französischen Variante. Es ging ja um das Atomkraftwerk Fessenheim. Das fing ja dort eigentlich an und ist dann rüber geschwappt auf die andere Rheinseite. Aber damit haben wir zugleich ja etwas genannt, was ganz wichtig ist. Wir haben hier Radio Dreieckland. Ich sag's jetzt mal sächsisch, ja. Radio Dreieckland ist ja eigentlich eines der ältesten freien Radios, die auch heute noch so wunderbar aktiv sind und nicht nur Symbolcharakter, sondern Speerspitze eigentlich der freien Radiobewegung sind, ja. Bis in die neueste Debatte hinein, wo der Verfassungsschutz auf einmal wieder auf die Idee kommt, sich den Radio Dreieckland angucken zu wollen unbedingt. Ne? Also diese.
Ja, wobei es nicht der Verfassungsschutz ist, es ist in dem Fall nur die Staatsanwaltschaft, aber der Verfassungsschutz, genau, ja, wird vielleicht auch Interesse haben.
Ja. Richtig, korrigiere mich. Ja, genau, aber es ist eigentlich, das ist, womit sozusagen meine aktive Erinnerung beginnt. Ja, ja, ich bin 63 geboren und war dann in den 70er Jahren jugendlicher Hörer und zum Beispiel Jazzhörer Aber eben dann, also wo es losging mit den ganzen Protestbewegungen, wo konnte man das überhaupt hören? Es gab gar nicht so viele Möglichkeiten, na, trotz dieses Rotfunks, den du gerade da so erwähnt hast. Ja, es gab gar nicht so viel. Und dann hat man schon geschaut und versucht zu hören, wo gibt es interessante Informationen.
Ja, der Rotfunk wurde ja auch wieder gedeckelt. Also spätestens 1977 im Rahmen der Hysterie sind deutlich weniger kritisch spannende Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen zu vernehmen. Es gibt Druck der Gremien, der öffentlich-rechtlichen Gremien. Es gibt da schon ganz deutlich weniger Freiraum im Öffentlich-Rechtlichen. Und das führt dazu, also wir sind jetzt Mitte der 70er, BRD. Wir haben vorher einen Zeitraum, wo sehr viele Zeitungen sich langsam gründen, wo Buchläden, nicht nur Universitätsstädten, sprießen, wo die ersten Leute mit Video beginnen zu experimentieren. Das alles geht, ist juristisch kein Problem, wenn man es finanziell hinkriegt. Im Gegensatz zu Rundfunk. Also Rundfunk ist weiterhin ein Gesetz, was sagt, maximal 5 Jahre Strafe dafür, dass du illegal sendest. Das ist die Nummer, mit der wir in den 70er Jahren zu tun haben. Und dennoch gibt es im Zuge so einer linken Alternativpresse die ersten Überlegungen, okay, wie kann man diesen Rundfunk vielleicht auch noch nutzen? Und da entstehen diese illegalen Piratensender. Du hast Radio Dreieckland genannt, damals noch als Radio Werte Fessenheim, Radio Grünes Fessenheim, ganz klar gekoppelt an eine Anti-AKW-Bewegung.
Und nicht nur das, das ist also wirklich meine eigene Biografie. Meine Mutter ist Französin. Mein Vater Deutscher und ich habe dann doppelt genau hingehört. Was wird auf Französisch gesagt, was wird auf Deutsch gesagt, was wird bewusst anders gebracht, ja?
Die erste Sendung 1977, im Sommer 77 gesendet, im Elsass, also ja, so alemannisch wird gesprochen, es wird Französisch gesprochen. Und der Anlass ist, wie gesagt, es wird ein AKW dorthin gesetzt und die ersten Leute fangen an zu sagen, das ist jetzt nicht unsere Idee von so wollen wir leben.
Ici Radio Verte Fessenheim. Habitantes et habitants d'Alsace, menacés par la pollution chimique et radioactive, bonsoir. Zéro de Radio Verte Fessenheim a eu lieu samedi dernier. Si elle n'a pas été parfaite techniquement, beaucoup de gens l'ont écoutée et appréciée. La presse régionale et nationale l'avait annoncée, ce qui n'a pas toujours été le cas pour l'émission d'aujourd'hui. Ce succès nous pousse à continuer. Chaque samedi soir, Radio Verte Fessenheim émettra à 19h45 sur 101 MHz en modulation de fréquence. Fessenheim, répétons-le, est une radio pour la population alsacienne, réalisée avec la population et bientôt par la population elle-même. Nous diffuserons un maximum d'informations, devant vous permettre à vous tous de vous faire une opinion sur les questions de l'industrie nucléaire. Radio Verte Fessenheim est une radio de lutte pour que toute la population puisse enfin donner son avis sur les problèmes qui la concernent. Et avoir un maximum d'informations et donc participer en toute conscience à la lutte pour la sauvegarde de son environnement et de sa vie.
Die Mundharmonika erkennt man, ne?
Genau, und dann noch die Melodie dazu von Spiel mir ein, das Lied vom Tod, ne?
Genau, Spiel mir das Lied vom Tod. Radio Fessenheim, Werte Fessenheim, wir wünschen den von der chemischen und radioaktiven Verschmutzung bedrohten Bewohnerinnen und Bewohnern des Elsass. Und dann ging die Sendung los, ja, also das für die nicht ganz so sattelfesten französischsprachigen Zuhörerinnen. Das war Juni 1977. Da beginnt dann so ein regelmäßiger Sendebetrieb, alles natürlich höchst illegal, aber man hat ein bisschen Glück, denn der Südwestrundfunk, also der SWF damals noch, berichtet mit so einem 5-Minuten-Bericht und sagt quasi bei deren Abendschau, und übrigens in 5 Minuten können Sie das hören, das ist eine interessante Werbung und das macht den Sender tatsächlich bekannt, auch auf der rechten Seite des Rheines. Die beginnen dann so langsam immer mal kurz zu senden, denn sie können nicht länger senden, das ist illegal und es gibt sehr schnell Polizeieinsätze. Also schon im September gibt es dann die ersten Polizeihubschrauber-Einsätze, deutsche Einsatzwagen, französische Hubschrauber zusammen, machen dann Jagd auf die Leute, die es machen. Am Anfang zwei Pärchen haben das gemacht, also die quasi so ein bisschen die Vorreiter sind und dann nimmt es seinen Anfang. Es gab aber vorher auch schon auch andere Sender. Es gab zum Beispiel in Berlin, ne, kommen wir zurück zu Berlin, den Piratensender Unfreies West-Berlin. Also nicht Senderfreies West-Berlin, sondern Piratensender Unfreies West-Berlin. Umfeld revolutionäre Zellen. Die revolutionären Zellen hatten sich in den Mitte der 70er überlegt, sie verteilen freie Fahrscheine für die BVG, Zehntausende. Und die haben das mit Radio ein bisschen publik gemacht. Es gab auch 68 Sender.
Auch wieder ein hochaktuelles Thema, ne? Mobilitätswende.
Genau, Mobilitätswende. Es gab auch 68, gab es auch ein paar Sender. Unter dem Titel Radio Revolution haben ein paar Studierende was gemacht, Rudi Dutschke auch involviert. Also auch das gab es. Ne? Das ist so ein bisschen nochmal die 68er Vorgeschichte. Auch da gab es Versuche, das Medium zu nutzen in Hamburg. Auch da hat der Verfassungsschutz schon sehr genau mitgeschrieben, wie da versucht wird, mit Sendern zu experimentieren. Technisch, sagen wir mal, Versuchsstadium, aber sie haben es auch probiert. Ja? Also auch Studierendenbewegung um 68 hat drüber nachgedacht, wie kann man denn das Radio nutzen. Die haben dann zum Beispiel auch was, sagen wir mal, Spannendes gemacht, so ab 70, 71, sowohl in München als auch in Berlin, Tagesschau einfach überblendet. Also du siehst die Tagesschau, hörst aber was ganz anderes. In der Regel politische Aufrufe, so für 2-3 Minuten. Und das wird natürlich dann noch mit einem entsprechenden Flugblatt versehen, man hat das gemacht und so weiter. Also das war auch eine Praxis Anfang der 70er. Ist auch noch ein bisschen Vorläufer von dem, was man heute als freies Radio vielleicht begreifen kann. Ja. Und das, vielleicht den Bogen geschwungen, gibt es eben nicht nur in Freiburg oder in der Umgebung von Freiburg, kennen wir jetzt, weil das ist noch das Radio, was noch existiert, aber es gibt fast 100 solcher Sender allein in der BRD. Und da hast du von Universitätsstadt zu Kleinstadt alles dabei. Ja. West-Berlin genau. Sehr viel, ja.
Und jetzt gerade dieses Berliner Beispiel ist ja auch nochmal toll, weil das einfach, also das war jetzt erstmal ein Beispiel für West-Berlin, ne? Und also ich würde jetzt gerne nochmal so ganz vorsichtig fragen, diese Szene, dass sich sozusagen in den späten 80er Jahren, also du darfst mich jetzt bitte dann mit deinem Wissen da korrigieren, aber dann einfach es nicht nur alternative Stimmen in dem offiziellen Kontext gibt, sondern dass sich das auch dann auswirkt auf die Ausbildung ja von Radiogruppen, freien Radiogruppen rundherum, wie sich die DDR dann eben beginnt aufzulösen. Ne?
Ja, um DT64 genau gibt es dann noch ein bisschen Bewegung, ja. Also DT64, Jugendsender 1964 eingeführt, tatsächlich mit einem durchaus attraktiven Programm, also musikalisch durchaus mehr zu hören, wird aber im Karlschlag-Plenum 65 dann auch wieder deutlich reglementiert. Ab Mitte der 80er gibt es DT64 als 24-Stunden-Programm und da tauchen dann auf einmal, nicht durchgehend, aber in einzelnen Sendungen durchaus subkulturelle Einflüsse. Also man hört auf einmal durchaus Punk. Im DDR-Rundfunk Ende der 80er Jahre. Gut, es waren nur ein, zwei Sendungen, aber es gibt Dinge, die es 5 Jahre vorher nicht gegeben hat. Und im Zuge 89, 90 wird das natürlich ein Sender oder ein Ort, der schon ein sehr, sehr spannendes Programm macht. All das, was auf einmal möglich ist zu sagen, wird eben auch gesagt. Ich würde vielleicht, bevor wir darauf schauen, ich habe noch ein, zwei Beispiele vielleicht für diese Westradio-Nummern. Auch in Berlin zu hören. Vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz hin, bevor ich den Schwenk zu DDR und nicht mehr existierende DDR gehe. Es gibt freie Radios, freie Radioinitiativen, die aber nicht so senden können, wie wir das heute kennen, sondern die werden verfolgt. Die können maximal 15 Minuten senden, wenn überhaupt, weil sonst ist Post und Polizei da und sagt, das geht so nicht. Es gibt juristisch viel Auseinandersetzung. Es gibt langsam den Versuch, sich zu organisieren, aber die Sender an sich haben einfach ein Riesenproblem. Sie können bis auf eine Ausnahme kein Radioprogramm in dem Sinne machen, sondern sie kriegen Kassetten eingesandt, Briefkästen werden die reingeworfen Und dann sind Leute als Techniker, Technikerin zuständig, dass das eben ausgestrahlt wird. Aber es hat mit einem Rundfunk- und Radiobetrieb nichts zu hören. Das ist ganz spannend, das zu machen. Es ist auch aufregend, weil es vielleicht auch illegal ist. Aber es hat mit einem Radio nichts zu tun. Ausnahme ist eben Freiburg, weil die immer, je nachdem wie die gesetzliche Lage ist, entweder von Frankreich aus oder von der BRD aus senden, je nachdem, wo es gerade besser aussieht. Und 81 sieht es in Frankreich so aus, dass auf einmal freie Radios senden können, weil Mitterrand an die Macht kommt als Präsident, der sich überlegt, ich lasse die mal legalisieren, weil ich habe gerade ein juristisches Verfahren am Hals, weil ich selbst freies Radio gemacht habe. Das ist dann einer seiner ersten Gesetze, die quasi 81 durchgewunken werden. Und da kann man eben von Frankreich aus sehen.
Ja, und das hat natürlich, ich habe Mitterrand intensiv verfolgt, das hat natürlich auch seine Wählerschaft ermöglicht mit. Ja, das ist ja auch eine Zeitenwende, Mitterrand.
Definitiv, ja. Und das ist eben nur in Freiburg möglich, Grenznähe. In Bremen zum Beispiel gab es die Variante nicht und die hatten immer das Problem, dass sie teilweise in Bremen sogar mit Störsendern konfrontiert wurden. Sehr viel Polizei ihnen auf dem Fersen waren, sehr viel Post im Einsatz. Also Post waren ja die quasi das gepeilt haben und herausgefunden haben, wo wird gesendet. Und das ist das Hauptproblem dieser ganzen Initiativen. Ja, sie sind kein Sender. Mal ein Beispiel aus West-Berlin, was zeigt, was das für Leute waren. Ja, also wir hatten Anti-AKW-Bewegung eben schon und in den 80ern, Anfang der 80ern, eine enorme Hausbesetzungsbewegung. Und die nutzen auch Sender. Zum Beispiel in West-Berlin gab es 1980, 81 Radio Utopia.
Utopia auf 100 bis 104 MHz. Falls wir diesmal wieder nicht zu hören sein sollten zwischendurch, schaltet nicht ab. Sucht uns weiter auf 100 bis 104 MHz ab 9 Uhr. Sie sagen, Steine sind keine Argumente. Und schlagen mit Knüppeln, Bomben mit Baggern, vergiften mit Chemie, verseuchen mit Atomen, töten mit Gefängnissen. Sie haben recht, Steine sind keine Argumente. Steine sind erst zögernde Versuche, uns zu artikulieren in der einzigen Sprache, die sie verstehen. Wir haben noch viel zu sagen.
Also mal als Beispiel, so klang Radio Utopia, Westberliner Sender 1980, Hausbesetzungsbewegung versucht auch Sender zu nutzen, illegal zu nutzen. Und das ist einer von allein in Berlin 18, 19 Sendern, die experimentieren auch Anfang der 80er viel mit Überlagerung. Also auch das, was ich vorhin schon geschildert habe, es kommt eine Fernsehsendung, Tagesschau. Und dann gibt es eben einen kurzen Aufruf, der jetzt nicht von der Tagesschau kommt, sondern von Radiogruppen. Das vielleicht noch so als weiteres Beispiel für das, was in den Anfang der 80er Jahre passiert. Gibt noch viel, viel mehr.
Wir versuchen ja auch mal daraus dann einen Thementag zu machen, genau. Ich fand es trotzdem wunderbar, gerade diese Ansage an die Hörer, bleibt dran sozusagen, sucht uns weiter, früher oder später kriegt ihr uns wieder rein, denn so weit weg von unserer Realität heute ist das manchmal gar nicht. Ich glaube, es wird alles ein bisschen technisch besser, aber manchmal muss man genau sowas sagen, ja? Bleibt dran und holt uns wieder aus dem Äther und den sonstigen Medien heraus und hört hin.
Kommen wir vielleicht zu dem, was du vorhin eigentlich schon fragen wolltest, ja, also so die, was passiert 89, 90?
Ja, genau. Also wie ist diese Übergangssituation quasi, ne?
In fast allen Aufrufen, die es 89, 90 gibt, ist ja sehr entscheidend die Forderung nach anderer Medienpraxis. Schafft sowas wie freie Medien, gibt uns Artikulationsmöglichkeiten. Also durchweg bei all den Initiativen, Bürgerinitiativen von Vereinigte Linke zu den christlich Angehauchten ist das ganz zentral. Und dann hast du, klar, die Erinnerung 90, spätestens im März mit dem Wahlsieg der CDU hast du relativ klar sehr viele Prozesse, alles was im Westen existiert, wird in den Osten implementiert. Aber du hast noch eine kurze Phase zwischen März 90 und ja eigentlich der sogenannten Wiedervereinigung, wo sehr viel möglich ist auf einmal. Und zu diesem sehr viel möglich gehören auch Radioinitiativen in Ost-Berlin, in Erfurt, in Dresden, in Chemnitz Karl-Marx-Stadt beginnt es auch, wo das einfach eingefordert wird. Und zwar nicht nur eingefordert wird, sondern auch gemacht wird. Also sprich, es gibt zum Beispiel in Ost-Berlin Radio P, Radio Prenzlauer Berg. Es gibt in Erfurt eine Initiative, die beginnt auch über Kontakte zu Leuten, die das im Westen schon gemacht haben. Also Radio P hängt eng mit einem Techniker aus Freiburg zusammen, der einfach sagt, hier ist ein Sender, mach doch. Oder die Erfurter hängen eng zusammen mit Leuten aus Frankreich und der Schweiz, die sie kennenlernen bei ihrem ersten quasi westlichen Sommerurlaub 1990 in der Provence. Und da treffen sie auf Leute, die freies Radio machen und denen sagen, ne, probiert doch auch mal, hier ist noch ein Sender. Und dann nehmen die ihn eben mit nach Erfurt und beginnen im Herbst, in dem Fall in Erfurt, zu senden. Wir sind ja Potsdam-Berlin vor allem zu hören. Bleiben wir mal in Berlin am Beispiel. Radio P, Radio Prenzlauer Berg, auch eng verwoben mit der damaligen Hausbesetzungsszene, ja, kann man schon sagen, aber auch sehr subkulturell angehaucht. Aljoscha Rompe spielt eine tragende Rolle, der Feeling B ist vielleicht manchen noch bekannt, später Teile davon bei Rammstein gelandet, eine wichtige Funktion hatte in der DDR-Subkultur, weil er einen Schweizer Pass hatte und so zwischen Ost und West hin und her fahren konnte. Und der hat sich ein Umfeld so im Frühjahr 90 schon um sich geschart, die dann im Mai 1990 einfach angefangen haben zu senden. Und das mit dem Anspruch, ja, wir machen Radio. Klar, am Anfang wird es durchaus irritiert wahrgenommen. Also wir haben noch DDR-Behörden, gibt es dann zum Beispiel einen Anruf der Post, die bitten darum, dass man eventuell mit dem Sendebetrieb aufhört, wenn das möglich ist, muss aber auch nicht sein. Also vielleicht könnte man, also das ist schon sehr zaghaft nachgefragt im Vergleich zu späteren Polizeieinsätzen, die es auch in Berlin gab, Anfang der 90er, gegenüber Radiomachenden. Das endet aber tatsächlich nach einigen Wochen und dann sieht es anders aus. Und wie das denn aussieht, Radio P 1990, auch da mal ein O-Ton.
War Knochengirl, Chocolate, Love und Dad. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier reingehen muss in diese wunderbare Sendung, die wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Das gibt so ein paar Sachen, die uns ein bisschen beunruhigen. Hier fahren so ein paar Autos umher von der Post und so, die sind da gesehen worden. Und wir werden morgen weitermachen. Um 19 Uhr hoffen wir, dass wir morgen pünktlich drauf sind, wieder von einem ganz anderen Ort. Und die Leute im Paiwagen grüßen wir herzlich, die können ja nach Hause fahren. Wir machen jetzt Schluss. Bis morgen.
Also die haben vor allem vorproduzierte Sendungen irgendwann nur noch gemacht, was damit zusammenhing, dass die Polizei am 23. Mai quasi die Senderäume sich mal genauer angesehen hat. Die Senderäume in der Schönhauser Allee. Vor diesem Polizeieinsatz gab es da live übertragene Konzerte. Das neue Forum kommt vorbei und weist darauf hin, dass es ja einen Bürgerentscheid zu einer neuen DDR-Verfassung gibt. Es gibt Kids, die nicht nur interviewt werden, sondern selbst eine Stunde Sendung machen, wo es zum Beispiel darum geht, dass sie gerne einen Abenteuerspielplatz hätten im Prenzlauer Berg. Jede Menge Punkrock, viel Experimentelles, manchmal Hip-Hop, also so musikalisch und stark auch subkulturell angehaucht. Aber immer wieder auch geht's also tatsächlich knallharte antifaschistische Arbeit. Also Durchsagen von, hier ist gerade ein Fußballspiel gewesen, hier sind 200 Neonazis unterwegs, verteidigt euch und so weiter. Das ist dort eben auch tägliche Sendepraxis gewesen. Ja. Und dann beginnt irgendwann Postpolizei, auch im DDR, noch existierende DDR-Stadt, den Sender zu suchen, Ermittlungen einzuleiten und dann eben auch zum Beispiel Personen in Gewahrsam zu nehmen. Und das führt dann eben dazu, zu dem, was wir gerade gehört haben, ja, dass sie nur noch vorproduzieren können, nicht mehr live senden können und immer wieder, ja, es einfach mehr ein Thema wird, die eigene Situation im Radio und das Spielerische so zunehmend weniger wird. Und spätestens dann Oktober 90 überrollt auch Radio P die folgenden Ereignisse, ja, also die Hausbesetzungsbewegung erlahmt so langsam, mehrere Häuser werden geräumt und dementsprechend finden auch erstmal länger keine Sendungen statt, beginnt aber wieder 91, ja, also dann aber auch immer nur vorproduziert und dann vielleicht so das noch als letztes Wort zu Radio P, gibt es am Osterwochenende 92 eine Hundertschaft von Polizei, die den Sender sucht, es gibt immer mal wieder Sendungen, aber spätestens da merkt man, okay, die meinen das jetzt ernst in der Bundesrepublik. Man darf da eben jetzt nicht einfach so senden. Naja, und bis Mitte 2000 gibt es immer wieder Legalisierungsbestrebungen und irgendwann kommt da ja dann auch die 88.4 bei raus. Langer Schritt, aber das sei natürlich auch erwähnt. Genau. Ja, und da sind wir bei dem Sender, den Sie und ihr gerade natürlich irgendwie auch hört. Das, was ich aber sagen wollte, dieses Ostberliner Beispiel ist kein Einzelbeispiel, sondern diese Momente gibt es auch in Leipzig. Zum Beispiel gibt es einen Fernsehsender, der das kurzzeitig probiert, Kanal X. Es gibt in Erfurt Radio Frei, in Chemnitz, in Dresden, in Weimar Initiativen. Und die verbinden sich wiederum mit DT64, also DT64, DDR-Radio wird dann 90 spannend, soll abgeschaltet werden. Und da gibt es eine der größten Protestbewegungen Anfang der 90er Jahre in der ehemaligen DDR. Leute, Jugendliche vor allem, die sagen, den Sender schaltet ihr nicht ab, werden Staatskanzleien besetzt und so weiter und so fort. Freundeskreise gegründet, DT64-Freundeskreise, und aus diesen Freundeskreisen heraus gibt es tatsächlich den ein oder anderen, der sagt, okay, wenn die jetzt DT64 abschalten, dann machen wir selbst Radio. Und daraus gibt es dann zum Beispiel in Weimar Radio PT, also nicht DT, sondern PT, die 4 Monate knapp senden, bis die Polizei in ein besetztes Haus geht, weil sie der Meinung ist, dort steht der Sender, steht gar nicht dort, aber da kriegen sie es auch ein bisschen mit der Angst. Oder in Chemnitz ist das ein Teil des heute noch existierenden Radio Ts, also kommt auch aus diesem DT64-Freundeskreis-Umfeld. Durchaus Bewegung Anfang der 90er Jahre und ist so eine Art Renaissance der freien Radios. Ja, also 70er hatten wir eben, gibt es ein bisschen Freiburg und Umgebung. Und durch dieses Moment, durch das, was Anfang der 90er passiert, gibt es überhaupt das, was wir heute als freies Radio begreifen. Ja, also es ist tatsächlich eine Renaissance von all dem, was da so passiert. Vielleicht noch, auch da ist die Polizei und die Post relativ schnell unterwegs. In Erfurt zum Beispiel gibt es mehrfach Momente, wo die Polizei die Sendung unterbricht. Zum Beispiel 93 gibt es dann wieder eine Piratenradio-Praxis. Das dauert nicht lang. Also wird dann Sperrmülltermine angekündigt, über die Streiks der Gewerkschaft, Ideen der Streiks, Frauenprojekte, soziokulturelle Projekte werden vorgestellt, Musik, die jetzt, sagen wir mal, nicht bei Antenne Thüringen oder beim MDR läuft, wird gespielt. Und da gibt es auch im Mai 93 in dem Fall ein Einsatzkommando der Polizei, die Kassetten, Walkman, Sender und so beschlagnahmt. Also auch da deutet es erstmal Gegenwehr für so eine Sendepraxis. Letztes Beispiel vielleicht, weil ich es ganz spannend finde. In Dresden gibt es ein Stadtteilfest, was auch so im Umfeld der Alternativbewegung ihre Ursprünge hat. Die Bunte Republik Neustadt, und 1992 und 93 gibt es von dort Radio. Radio BRN3 und BRN4. Natürlich nicht legal. Und da könnten wir, wenn du magst, auch nochmal einfach mal so reinhören, wie die das angekündigt.
Gerne, gerne, weil das sind alles Beispiele, die ich kaum kenne oder nicht kenne und total neugierig bin eben.
Es ist 15 Uhr.
Bürger! Wohin des Wegs?
Ich gehe zur BRN3.
Aber das Straßenfest ist doch in dieser Richtung.
Ich wohne aber dort.
Ich denke, Sie wollen zur BRN3?
Ich höre mir das lieber im Radio an.
Na dann, harr, harr, harr.
Ihr braucht nicht mehr hingehen, ihr hört es schon. BRN3, das Aktionsradio der Freien Radios Ostdeutschlands. Zur Bunten Republik Neustadt aus Dresden und für Dresden von Freitag bis Montag.
Morgen geht's also los, um 14 Uhr auf dieser Frequenz, 100,6 MHz.
Und zwar mit dem Rheinschmiss und einer Sendung zur Geschichte der Bunten Republik.
Sonnabend, Sonntag und Montag beginnt das Programm dann schon bereits um 10 Uhr mit dem Morgenmüsli, der Sendung, bei der man garantiert nicht aufstehen will.
Ja, und danach gibt's noch die unterschiedlichsten Sendungen. Am besten ist, ihr guckt in unser Programmheft. Das gibt's nämlich kostenlos in jedem Neustadt-Café, an Infoständen und überall in der Neustadt.
BRN3. Die Stimme des Monarchen.
Genau diese Stimme könnt auch ihr sein. Ihr braucht euch bloß bei uns melden. Freies Radio heißt Radio ohne Zensur, ohne Unterschied zwischen Macher und Hörer.
Also bleibt dran an 100,6 MHz. Morgen ab 14 Uhr. Also, bis dann.
Hier spricht der Piratensender.
Also das wurde dann einen Tag vor den Sendeaktivitäten in Dresden 1992 schon mal Probe ausgestrahlt. War dann tatsächlich erfolgreich, weil die Idee dahinter war, wenn da so ein großes Fest ist mit 1000 Leuten, traut sich die Polizei nicht weiter, den Sender zu suchen, weil das zu viel Stress bedeuten würde. Ging auch auf. Und erst am Montag, als das Fest vorbei war, hat dann die entsprechende Behörde mal Aktivitäten gezeigt und nachgefragt. Und da wusste natürlich keiner mehr von irgendwas. Also das vielleicht so als eines der Beispiele, was Anfang der 90er im Osten dann über Radio mal probiert wurde, ohne Genehmigung und Ähnliches. Ja. Thematisch auch sehr viel mit Initiativen, die da zu Wort kommen, also von Amnesty, viel Subkulturen, viele soziokulturelle Orte, die sich vorgestellt haben und so weiter.
Ja, und ich sage ein super herzliches Dankeschön. Es hat mir große Freude gemacht und ich glaube, es kommt jetzt immer mehr nicht nur raus, sondern eine Grundkultur einfach auf, wie wollen wir freies Radio haben und weiterentwickeln. Und da ist ganz gut, wenn man ein bisschen weiß, wo man so herkommt und um miteinander aushandeln zu können, wo wir gemeinsam hinwollen.
Amen.
So, und ich sage ein super großes Dankeschön an Radio Korax. Wir haben jetzt gar nicht über Radio Korax gesprochen, das ist eine eigene Sendung. Möge es hoffentlich gemeinsam so weitergehen.
Und noch besser.